2W12, die besten Spieler der Welt, ist der Name unseres Podcasts. Ich würde ganz gerne mal von dir wissen, David, wie geht's dir mit dem Titel?
Mir geht es sehr gut mit dem Titel. Ich finde ihn sehr gut. Es war ja auch unsere gemeinsame Idee, den so zu nennen, den Podcast. Der Hintergrund des Ganzen ist ja, wie du weißt, aber wie unsere Zuhörer noch nicht wissen, dass wir zum einen natürlich zu zweit sind, diesen Podcast machen. Uns die Idee kam, dass es sinnvoll wäre, das zu tun. Und zum anderen ist der W12 unser Lieblingswürfel. Und zum dritten und zum eigentlichen Grund dieses Namens, zumindest so, wenn ich das so richtig Erinnerung habe, erweisen wir damit unserem guten Freund Reza eine kleine Ehre, weil sein Spielsystem damals, das wir zusammen gespielt haben, wo wir uns kennengelernt haben, so in den 90er Jahren des letzten Jahrhunderts, war eben basierend auf 2W12. Und dieser Name ist also ein bisschen eine Verneigung vor dem Reza, der uns ja damals auch zusammengebracht hat, weil über ihn haben wir uns kennengelernt.
Ja, genau, da haben wir angefangen, in unserer grauen Vorzeit Rollenspiel zu spielen mit 2W12. Weil die Würfel so gut in der Hand liegen, weil sie nicht so, ich sag mal, unsexy sind wie ein W10, aber auch nicht so dick wie ein W20 und gleichzeitig durch diese gaußsche Wahrscheinlichkeitsverteilung auch irgendwie dem Reza in sein Spielsystem passt. Deshalb 2W12, ja. Ansonsten die besten Spielleiter der Welt, das ist ja ein bisschen provokant, wenn man zuerst hört, aber eigentlich unsere Mission. Wir wollen mit diesem Podcast uns selbst auf die Reise machen, die besten Spieler der Welt zu werden und überlegen dabei, was brauchen wir dafür, was brauchen wir für Skills, für Wissen, für Ideen, Inspiration, um dieses Ziel zu erreichen. Deshalb dieser Untertitel.
Ja, genau, so ist es.
Was glaubst du, David, fehlt dir noch, um der beste Spielleiter der Welt zu werden?
Oh, noch viel. Ich glaube, jeder von uns, egal wie lange wir das schon machen, und wir machen das schon sehr lange, also wie gesagt, seit den 90er Jahren sind wir am Spielen und haben auch in dieser ganzen Zeit seitdem ja nie wirklich aufgehört zwischendrin. Ich glaube, jeder kann ganz viel lernen und voneinander lernen und durch neue Erfahrungen, durch neue Einsichten, durch das darüber reden, noch sehr, sehr viel lernen. Und wenn ich es für mich jetzt auf einen Punkt bringen würde, ist einfach noch mehr Anschauung, noch mehr Erfahrung, noch mehr verschiedene Situationen mit verschiedenen Spielern. Einfach zu schauen, wo kann man noch was aufnehmen, wo sehe ich selbst für mich die Punkte, wo ich dann auch beim Spiel überhaupt erst merke, oh, das ist etwas, wo ich mich gerne auch ein bisschen verbessern möchte. Und es gibt ein paar Sachen, wo ich jetzt schon weiß, bei denen ich jetzt schon weiß, dass ich es gerne nicht weiterentwickeln würde. Das ist Pacing, das ist noch knappere, noch fokussiertere Beschreibung. Auf diesem Weg, Olli, die besten Spieler der Welt zu werden, fallen mir sicher noch ganz, ganz viele Sachen ein.
Ich glaube, das ist bei uns beiden so. Ich denke, deshalb ist es auch ein wunderbarer Podcast-Titel, weil wahrscheinlich ist das Ziel der Reise gar nicht erreichbar. Aber, wie heißt es so schön, der Weg ist das Ziel. Und für mich ist es auf jeden Fall ein ganz spannendes Abenteuer, diesen Weg anzugehen und zu versuchen, der beste Spielleiter der Welt zu werden. Von daher freue ich mich auf unseren gemeinsamen Podcast.
Absolut. Let's go.
So, wie man in unserer beider Wahlheimat Hamburg sagt, nicht lang schnacken, Kopf in Nacken. Gibt es jetzt aber tatsächlich mal Informationen dazu, um was es in dieser Folge geht. Ja? Und zwar habe ich für uns diesmal ein Thema vorbereitet. Ne? Wir werden das immer so ein bisschen abwechselnd tun. Eine Folge du, eine Folge ich. Und ich habe heute für uns das Thema vorbereitet, Inspiration, wie wir eigene Abenteuer entwickeln. Ich glaube, das ist ein ganz spannendes Thema, weil das für mich sehr essentiell ist, für das, was den Spaß am Spielleiten ausmacht. Und ich habe extra geschrieben Inspiration, weil eigene Abenteuer entwickeln, das kann ja ein never-ending Story sein von A bis Z und wie mache ich NSCs und blip, blub, blub. Es geht deshalb, glaube ich, eher erstmal so um dieses Thema Inspiration. Was inspiriert uns dazu? Und wie fangen wir diese Inspiration ein? Wie kreieren wir daraus tatsächlich ein Abenteuer, was am Tisch laufen kann? Das wäre so für mich das Thema und der Rahmen. Und da erstmal die Frage an dich. Klingt das spannend für dich?
Unbedingt. Ich sehe das genauso wie du. Die Abenteuer sind im Wesentlichen das Zentrum Das sind, was wir machen. Abenteuer, auch früher vielleicht irgendwie noch als Module bekannt. Einfach die Geschichte, die abläuft in einem relativ begrenzten Rahmen, ob jetzt an einem Abend, an einem Spieltag oder über mehrere Abende hinweg. Und ich denke, das ist super sinnvoll, damit vielleicht anzufangen, diesen Podcast.
Sehr gut. Ich glaube auch, die Reihenfolge, in der wir unsere Reise antreten, ist vollkommen random.
Total.
Aber vielleicht ergibt sich dann am Ende daraus ein sinnvolles Konzept. Außerdem, man kann die Episoden ja halt so hören, wie man es möchte. Von daher bin ich jetzt kein Strukturfetischist, sondern lass uns damit starten. Das freut mich. Ich habe ein kleines Fun Fact für dich vorbereitet. Ich stelle dir jetzt mal eine Frage. Ich würde dich bitten, selbst wenn du die Antwort weißt, sie nicht gleich rauszuposaunen, sondern mir nur zu beantworten, ob du es weißt oder ob du es glaubst zu wissen, weil dann löse ich das hinterher dann nochmal auf. Aber was weißt du, was tatsächlich das erste auf der Welt wirklich offiziell in einem Verlag veröffentlichte Abenteuer oder Modul gewesen ist?
Ich habe eine Vermutung, ich bin mir aber nicht sicher, dass es das Richtige ist.
Ich habe das tatsächlich recherchiert hier für uns, was das erste war. Und das ist auch eine ganz gute Überleitung dann zu unserem Thema. Aber bevor ich das auflöse, was tatsächlich das allererste veröffentlichte Abenteuermodul der Welt war, einmal eine kurze Frage an dich, du als in deiner Spielleiterkarriere. Bist du mehr pro Kaufabenteuer oder mehr pro selbstgemachtes Abenteuer?
Selbstgemacht, weil Kaufabenteuer sind mir zu viel Arbeit, ganz ehrlich. Also ich habe einige Kaufabenteuer, ich habe mir auch sehr, sehr viele Kaufabenteuer durchgelesen, ganz viele zum Beispiel aus der Dungeon, aus dem Dungeon Magazin, das es also früher gab, also ganz früher tatsächlich als Zeitschrift, die man kaufen konnte, aber dann später als PDF oder auch als einzelne Teile des Dungeon Magazins, bei der das dann herausgegeben wurde von D&D, also von Wizards of the Coast, dem Hersteller von D&D. Und also da habe ich mir immer wieder was durchgelesen und so Inspiration geholt. Aber tatsächlich macht es mir einfach auch viel zu viel Spaß, eigene Abenteuer zu schreiben und mir auszudenken und diese ganzen Ideen, die ich habe, dann einzubauen, als mir jetzt ein Abenteuer zu kaufen und dann zu überlegen, wie bringe ich das eigentlich in die Welt, in der ich spielen möchte, mit den Charakteren, die meine Spieler spielen. Wie siehst du das?
Eigentlich genau so. Ich habe gerade auch, wo du es gesagt hast, so überlegt. Ich meine, ich erzähle dir einfach mal, wie ich überhaupt zu Abenteuerschreiben gekommen bin. Also mein allererstes Abenteuer, das ich selbst geleitet habe als ganz frischer Spielleiter, vorher noch nie was mit Rollenspiel groß am Hut gehabt, war ein Traveler-Abenteuer. Das Abenteuer selbst war, glaube ich, auch in dem Traveler-Grundregelwerk drin und so weiter. Und ich dachte halt, oh ja, das steht da, dann spielst du das so, wie es da steht. Und unterm Strich war das Bestandsabenteuer darin, dass die Charaktere auf einem Planeten gelandet sind, dort eine Pyramide finden und die Pyramide ist leer. Es gab ein paar leere Räume, in denen nichts passiert ist und das war's. Und ich als junger Spielleiter dachte, okay, dann spielst du das halt. Und meine Spieler voller Antizipation landen auf diesem Planeten und ich beschreibe den dann so ein bisschen wie hier diese Welt von Alien und dann kommt da die Pyramide und die gehen. Die Spannung steigt, sie gehen in diese Pyramide rein und ich beschreibe den Raum für Raum, genauso wie es in diesem Buch stand. Und es passierte einfach nichts. Ja? Und ich merke so, die langweilen sich und sich so denkst du, ja, what the fuck? Das kann doch noch nicht alles sein. Und dann habe ich angefangen zu improvisieren. Ja? Dann waren sie dort in dieser Pyramidenspitze, dann haben sie von dort aus irgendwie so ein Notsignal irgendwo in der Sturmdurch. Fluteten Landschaft dieses Alien-Planeten gefunden und dann ging die Story los und dann am Ende wurde es irgendeine wilde Agentenmission mit irgendwie, was weiß ich, aber ich musste dann improvisieren, das war alles nicht mehr in diesem Buch und seit diesem Augenblick habe ich so gedacht, fuck you, Kaufabenteuer, Alter. Fuck you big time. Ich hole mir doch gar kein Abenteuerband mehr, wenn ich dann die ganze Arbeit selber machen muss. Und so bin ich tatsächlich relativ früh zur Eigenentwicklung gekommen. Der einzige Augenblick, wo ich dann mal wieder zurückgeswitcht bin zu Kaufabenteuern, war in meiner D&D 4E Episode, weil ich damals halt, ne, D&D vierte Edition war halt sehr gammistisch. Du musstest diese Encounter wirklich minutiös vorbereiten mit Tiles und mit Monstern und mit Statblocks und so weiter, um halt dieses Tabletopige wirklich gut und sinnvoll durchzuführen. Und da war ich immer dankbar, diese Abenteuer mir nehmen zu können und die Encounters fix und fertig rauszugraben. Ja? Und da habe ich dann auch wieder sehr viel Kaufabenteuer geholt, aber eben nicht für die Story, sondern einfach für das, ich sag mal, Spielmaterial, was drin war, was mir die Arbeit abgenommen hat, diese Encounters vorzubereiten. Definitiv pro selber machen.
Ja. Ich habe tatsächlich, also ich weiß genau ein Kaufabenteuer, das ich gespielleitet habe. Das war The Standing Stones of Sundown aus dem Dungeon Magazin 25. Und das habe ich einmal gespielleitet. Ich habe es auch einmal gespielt. Ich habe es zuerst gespielt und dann gespielleitet. Und das fand ich sehr cool. Das war ein schönes Abenteuer, weil es auch nicht so typisch war wie die typischen Kaufabenteuer, die ich sonst so kennengelernt habe.
Na, da bin ich jetzt aber gespannt, ja, dass du dich auch so präzise dran erinnern kannst. Da kommen wir jetzt auch schon zum Thema Inspirationsquelle. Ja, also es gibt manche Abenteuer, die allein schon von ihrer Storyline sicherlich auch als Inspiration dienen und auch als Steinbruch für, ich sag mal, Szenen oder einzelne Elemente, so wie ich mit meinen D&D 4E-Abenteuern halt das dann als Steinbruch für Encounter benutzt habe und so weiter. Jetzt versetzen wir uns mal in die Zeit zurück, Anfang des Rollenspiels. Da war natürlich die Inspiration und auch vor allem die Definition, was ist eigentlich Rollenspiel, noch wesentlich weniger gefestigt, als wir es heute so als Luxus eigentlich als Grundlage haben. Und in dieser Zeit droppte also das erste Rollenspielmodul der Welt. Und jetzt, David, was meinst du, welches war das?
Ich bin mir nicht sicher, aber ist es vielleicht The Village of Homelette?
Close, ich weiß, woher das kommt. Tatsächlich ist es das aber nicht. Also es ist, ich gebe dir noch einen Tipp, veröffentlicht 1976 und der Autor ist natürlich Dave Arneson, ja.
Ja.
Also tatsächlich aus dem D&D-Kosmos natürlich, ist ja klar, ne?
Ja.
Es ist nicht veröffentlicht worden als separates Abenteuer, sondern war Teil, ich sag mal, von einer Sammlung von Zusatzregeln und so weiter, die der Arneson damals rausgegeben hat. Aber das Abenteuer selbst erstreckte sich über 19 Seiten, war letztendlich ein klassischer Dungeon Crawl, wie man die heute nennen würde, ja, und trägt den wunderbaren Titel Temple of the Frog. Der Tempel des Frosches. Ja? Spoiler Alert, sollte da draußen jemand sein, der dieses Abenteuer noch spielen möchte, der spule jetzt einfach mal ein paar Minuten vor. Aber ich gebe dir mal eine kurze Zusammenfassung und auch den Grund, warum ich dachte, das sei ein ganz interessantes Fun Fact, um diese Episode damit zu starten. Und zwar ist dieses Abenteuer in der ganz frühen D&D-Zeit entstanden, also wo du es aus so Fantasy-Tabletop rausgegeben, wo du noch so diese klassischen Sachen hattest, ne? Barbarenkrieger, Zwergen, Kleriker und so weiter. Und das Abenteuermodul selbst ist natürlich auch ein Dungeon Crawl, was so eine klassische Fantasy-Truppe halt in einen Dungeon führt. Und dort begegnen sie dann einem, ja, ich weiß gar nicht, ob der aus der Zukunft kommt oder aus der anderen Dimension, auf jeden Fall so einem Kultleader, der über Science-Fiction-Technologie verfügt. Also im Prinzip jemand, der ne, aus der Zukunft kommt mit fantastischen Maschinen, Laser und dies und das halt arbeitet und da so ein armes, ich sag jetzt mal, Sumpfvolk irgendwie knechtet. Und du als Spieler startest halt in so einer Fantasy-Welt und ich habe mir halt so vorgestellt, als ich das so recherchiert und gelesen habe, was für ein, in Anführungsstrichen, eigentlich ein geiler Reveal das ja sein kann, so ein richtig krasser Twist, wenn du denkst, ja komm, wir spielen jetzt hier Fantasy und dann ist da wieder der Kult und der kann sicher irgendeinen Zauber und dann gibt es ein Ritual und am Ende steckt dahinter irgendwie so ein, ich sag mal, ein Alien aus einer anderen Dimension, der so richtige Predator-mäßige Future-Technologie anwendet. Und da habe ich so gedacht, primitiv, ja, aus heutiger Sicht sicher eine total primitive Story, aber da steckt für mich eigentlich das drin, was mir am selber Abenteuer machen super Spaß macht, die Grenzenlosigkeit und die Möglichkeit, meine Spieler echt zu überraschen. Und deshalb fand ich das für heute ein ganz nettes Fun Fact, um damit die Episode zu starten, oder? Liege ich da falsch?
Nee, cool. Und ich meine, es öffnet so viele Tore zu anderen Themen, wie zum Beispiel Spieler überraschen.
So, ne?
Ja.
Oder auch diese Überschneidungen von verschiedenen Genres. Das kann man ja auch alles super diskutieren. Und gibt ja Leute, die mögen das gar nicht. Und gibt Leute, die finden das ganz toll. Und ich meine, du kennst mich als Spieler. Also ich brauche eigentlich gar keine Story. Ich mache am liebsten Spieler am liebsten einfach meinen Charakter und beschreibe, wie er halt im Café sitzt und irgendwie halt sein Bagel isst. Ja? Ich meine, das macht mir halt auch Spaß. Aber da, wie gesagt, also super und ich finde spannend auch zu lernen, einfach wie alt das ganze Hobby dann tatsächlich schon ist
Ja,
und
ne?
ja, was da so die Inhalte sind. Aber da kommen wir sicherlich immer mal wieder drauf zurück, auf so diese ganz alten Sachen, ob wir sie jetzt aktiv
So
kennen.
alt wie ich.
Ja, genau.
Ja.
Ob wir sie jetzt
Das
aktiv
Ding ist in
kennengelernt
meinem
haben oder
Geburtsjahr
nicht.
veröffentlicht. Ja. Interessant stelle ich mir halt vor, Dave Arneson damals vor fast 50 Jahren. Was hat er, Literatur, vielleicht Film als Inspiration und muss halt da so ein Ding raushauen, was das erste Abenteuer ja, jungen D&D-Universums werden soll und macht einfach, worauf er Bock hat. Er macht das, was ihm am meisten Spaß macht. Er kombiniert die Themen, wo er sagt, das reizt mich am meisten. Und klar, damals auch mit dem Anreiz, einen ganz tödlichen, gefährlichen Dungeon zu machen, aber in diesem Dungeon finden wir halt zum ersten Mal in der Rollenspielgeschichte auch Struktur. Also der Dungeon hat einen Hintergrund. Das gab es vorher ja nicht, ne? Das heißt also, früher war das Spiel ja wirklich eine Ansammlung von Räumen. Da finde ich Schätze. Hier ist das Monster, da das Monster. Also das ist das erste, ich sag mal, niedergeschrieben, veröffentlichte Abenteuer, in dem der Dungeon einen Purpose hat. Ja? Und heute würde ich ganz gerne mal mit dir sprechen, wie man von so einer Inspiration, einer Idee, die man machen kann, zu einem Abenteuer kommt, was in sich geschlossen, ich sag mal, Sinn ergibt, ja, dass wir das einmal so ein bisschen erörtern.
Ja, klingt gut. Machen wir.
Ich habe mal mir so überlegt, was gibt es eigentlich generell so für Methodiken, um aus Inspiration eine Story zu machen? Und ich habe jetzt so drei große, ich sag mal, Schubladen da aufgemacht. Es gibt wahrscheinlich eine ganz riesige Anzahl unterschiedlichster Methoden, die aber meiner Meinung nach alle in irgendwie einer Form in eine dieser drei Schubladen passen. Die will ich dir mal so ein bisschen vorstellen und dann lass uns mal einfach da so gemeinsam dann drüber debattieren, was für uns gute Instrumente sind und so weiter. Und kleiner Spoiler, ich würde dich auf jeden Fall versuchen, heute dazu zu bewegen, deinen fantastischen Tool-Tipp am Ende der Episode rauszugeben, nämlich das Tool, mit dem du mittlerweile, wie du mir gesagt hast, all deine Abenteuer und so weiter notierst und managst, weil ich glaube, das ist ein ganz geiles Takeaway am Ende der Episode, zu sagen, jetzt haben wir nicht nur gelernt, wie wir Inspiration zu einem Abenteuer verbauen, sondern gleich noch ein geiles Online-Tool, mit dem man diese ganzen Sachen strukturieren, notieren und festhalten kann. Wirst du mir das verraten am Ende der Folge?
Das mache ich sehr gerne, Olli.
Sehr schön, sehr schön. Dann einfach mal kurz so ein bisschen mein Research zu den Themen. Also ich habe sie die Methoden jetzt auch nochmals so benannt, wie ich mir dachte, das sind lustige Namen. Die erste Methode, denke ich, ist relativ klar. Das ist so die lineare Methode. Also sprich, du denkst dir eine Story von A bis Z aus. Ja? Du sagst, da sind Leute, die treffen sich in einem Gasthaus am Ende der Welt und da ist dann ein Waldläufer, der gibt den Auftrag und dann laufen sie zu einem Berg und da ist ein Dungeon und dann ist da ein Hexenmeister, den töten sie und danach kriegen sie ein Fürstentum vererbt. Na, also diese lineare Methode, wo man sein Abenteuer einfach von A bis Z durchdenkt und verschiedene Stationen, Akte aufbaut und so weiter. Das wäre so das Erste. Die zweite Methodik ist so das Thema, habe ich genannt, die Zettelmethode. Das ist in der Literatur, also Walter Benjamin hat das gemacht oder Wladimir Nabokov, der Autor von Lolita, die haben praktisch Texte und Sätze auf Zettel geschrieben und haben dann halt diese Zettel hinterher angeordnet, ne, dass die Sinn ergeben konnten, einzelne Szenen oder Passagen dann auch rückwirkend verschieben und strukturieren und sind praktisch so von, ich sag mal, Momentaufnahmen zu so einem großen Ganzen gekommen. Und die dritte Methode, das nenne ich jetzt mal frech die Michael Bay-Methode, ja, weil ich denke, so muss dieser Typ Filme machen. Ist so diese, man hat so eine Idee, die man geil findet, ne? Michael Bay, so ein Special-Effekt, boah, den muss ich machen. Und dann denkt man sich um diese Idee herum den ganzen Rest aus, um halt ein Abenteuer draus zu machen. Das sind so diese drei Methoden, die ich für mich so isoliert habe. Ist es deiner Meinung nach erschöpfend oder siehst du da noch andere Methodiken, die ich jetzt frevelhaft unterschlagen habe?
Also mir fällt jetzt nichts ein, außer zu sagen, halt eine Kombination aus diesen verschiedenen Methoden.
Mhm.
Und also wir können ja schon mal darüber, also den nächsten Schritt machen und sagen, so wie wir eigentlich vorgehen. Und ich würde tatsächlich sagen, also ich würde am meisten, glaube ich, so eine wirklich eine Kombination aus der linearen Methode und der Michael Bay-Methode, wie du sie genannt hast, verwenden. Also ich habe ganz oft so eine ganz, ganz konkrete Idee, ein Bild, eine Szene, ein NSC, manchmal ist es auch einfach nur ein Wort. Also ich habe tatsächlich jetzt meine jüngste Kampagne, ist eine Fantasy-Kampagne, die so in den nördlichen Regionen von Forgotten Realms spielt. Und die ganze Kampagne basiert eigentlich nur auf einem Wort, das mir irgendwann eingefallen ist, als ich überlegt habe, so, ich würde ganz gerne mal wieder eine neue Kampagne starten. Und da ist mir das Wort Blutland eingefallen. Und darum habe ich einfach, um dieses Wort habe ich diese ganze Kampagne gestrickt. So. Und wie gesagt, das sind so einzelne Momente, die sich dann einfach so in mein Hirn graben, wo die herkommen, können wir dann auch gleich nochmal sprechen. Wobei ich nicht wissen will, woher das Wort Blutland tatsächlich in meinem Kopf vorkommt. Aber also manchmal ist es einfach wirklich so ein kleiner Moment oder auch ein größerer Moment, oder der sich dann einfach halt zu einem ganzen größeren ausbaut. Und dann gehe ich aber schon tatsächlich eher so ein bisschen linear vor. Wie das dann genau sieht, können wir ja gleich nochmal sprechen. Wie siehst du das? Wie machst du das?
Also ich bin definitiv auch, ich würde sagen, mein Hauptding ist die Zettelmethode. Ja. Manchmal habe ich auch so meinen Michael Bay-Moment, aber tatsächlich bin ich so ein Zetteltyp. Also ich gehe systematisch in gewisser Weise vor. Also ich überlege mir Orte und Personen und dann überlege ich mir Motive und überlege mir, wenn nötig, Gegenstände oder Sachen, die halt passieren. Und in der Regel notiere ich mir die auch schön auf so einem Zettel, jetzt nicht mehrere Zettel, weil mittlerweile ist man ja digital unterwegs und kann Copy und Pasten und so weiter. Deshalb sind es bei mir keine physikalischen Zettel. Aber ich habe dann so eine blanke Seite und dann schreibe ich dort Sachen auf. Und dann kann es natürlich passieren, dass ich so wie du so eine Eingebung habe. Zum Beispiel, ich weiß noch, ein Abenteuer, da war auch so ein Name, das ist auch so ein Cthulhu-NSC, den ich immer gerne wieder benutze. Das ist der Professor Findergast. Ich sehe den vor mir, wenn ich diesen Namen sage, und das zum Beispiel ist so ein NSC, den ich mir aufgeschrieben habe, und dann habe ich seine Haushälterin aufgeschrieben und noch andere Personen, und dann bin ich hingegangen und habe Orte dazu geschaffen, und so ist dann zum Beispiel ein Abenteuer entstanden. Aber deshalb bin ich, glaube ich, sehr starker Vertreter der Zettelmethode.
Ja, das ist ganz spannend. Das berührt jetzt vielleicht sogar was eigentlich über das Thema dieses Podcasts hinaus oder dieser Folge hinausgeht, nämlich was wird vorbereitet und was passiert dann am Spieltisch? Und ich habe gern was, so eine Idee, wie es laufen kann, falls die Spieler keine Idee haben, falls die Spieler zu langsam sind jetzt, damit es nicht ewig Diskussionen gibt und so. Ich habe gern eine Idee, wie es laufen kann. So dass es für mich in meinem Kopf so Sinn ergibt. Aber das ist natürlich dann alles, was man sozusagen vorbereitet, ist dann offen, was am Spieltisch dann passiert. Also diese Linearität ist dann zwar in meinem Kopf als eine Möglichkeit da, die ist aber dann nicht, also alles andere ist nicht ausgeschlossen, sondern es ist dann eigentlich eher so halt eine Option von, die ich in meinem Kopf halt vorbereitet habe, wo ich dann weiß, also auf die kann ich auf jeden Fall immer zurückfallen, um das Pacing hochzuhalten und das alles schön sinnvoll sich ineinander ergibt, aber das dann offen zu halten natürlich, wenn die Spieler andere Dinge machen wollen.
Beschreib doch mal so diesen Prozess. Du hast gesagt, du hast da dieses Blutland als Begriff gehabt.
Ja.
Wie ging es denn von da aus weiter?
Gut, das ist jetzt eher, also das ist ja eine Kampagne. Und also das, also da vielleicht nochmal, das ist vielleicht nochmal ein ganz eigenes Thema. Also wie geht man eigentlich so eine Kampagne, also so eine Aneinanderreihung von mehreren Abenteuern in eine größere Story vor? Aber ganz grundsätzlich, also was bei mir ganz oft der Fall ist, dass ich halt ein sehr, sehr klares Bild von irgendeiner Szene habe. Das mag jetzt irgendwie ein Mordfall sein, dass man irgendwie einen jungen Drogenhändler im westlichen Massachusetts in einem abgelegenen State Park findet. Und der ist ritualistisch umgebracht worden. Man findet aber, und es ist offensichtlich, dass der an dieser Stelle nicht umgebracht wurde, weil die entsprechenden ja, Spuren fehlen, also kein Blut an der Fundstelle. Aber es gibt auch keine Fußspuren oder sonst irgendwelche Hinweise daran, wie der dahin gekommen ist. Das hatte ich so im Hinterkopf, so eine Szene, und das war tatsächlich so der Einstieg für einen Delta Green Fall, den ich jetzt vor kurzem mir ausgedacht habe. Und ja, wie gehe ich dann weiter? Ich überlege dann, okay, ist das überhaupt, also ist das die Einstiegsszene? Ist das tatsächlich irgendwas im Hintergrund, was die Spieler tatsächlich erst erfahren, während sie im Abenteuer sind? Ist das eine Szene, die sie selbst irgendwie sehen, diesen Fund, oder ist es irgendwas, was sie herausfinden über Berichte von NSCs oder über Dokumente, Handouts, wie auch immer? Und dafür habe ich mich letzten Endes entschieden. Ich habe mir dann halt so Stück für Stück überlegt, die Spieler sind Teil von so einer Taskforce, die zusammengestellt wurde, um eben diesen Fall zu klären. Und ich habe sie dann sozusagen mit der Situation konfrontiert, dass eben dieser junge Mann gefunden wurde und sie müssen jetzt diesen Fall klären. Und dann gehe ich tatsächlich dann in meinem Kopf so ein bisschen linear durch, wie sieht das denn jetzt eigentlich, wie sieht so eine Ermittlung aus, ne? Würde dann entsprechende Szenen vorbereiten. Und das ist eigentlich so der Kern der Vorbereitung, dass ich mir überlege, was sind denn interessante, spannende Szenen. Da bin ich dann auch, glaube ich, ganz, ganz nah bei dir mit der Zettelmethode. Was sind spannende Szenen, Momente, die wir sehen würden, wenn man jetzt diese Ermittler begleitet auf ihrer Reise, wenn man so ausdrücken möchte, um diesen Fall zu lösen. Und dann stelle ich mir so zwei, drei Szenen vor. Für so einen Klassenspieleabend sind es in der Regel 3 bis 4 Szenen, die ich vorbereite, wo ich mir dann, wie du beschrieben hast, deiner Verwendung der Zettelmethode, es gibt halt einen bestimmten Ort, da gibt es bestimmte Informationen zu finden, mit bestimmten NSCs zu sprechen, vielleicht ein Handout zu finden. Und das bringt die Spieler dann auf den, auf ihrem Weg, auf der Ermittlung, dann eben einen Schritt weiter.
Aber erstmal ganz konkret die Frage nochmal zurück zu dieser Szene. Du hast ja gesagt, du hast dir überlegt, da liegt, da ist dieser Drogendealer in diesem State Park und ist keine Spur weder, der hingekommen ist und ist offensichtlich tot. Hast du in dem Moment, wo du dir die Szene ausgedacht hast, auch schon den Hergang dieser Tat für dich fertig definiert? Also wusstest du, wie der da hingekommen ist und was passiert ist, oder ist einfach nur die Szene selbst und das Rätsel, was dadurch entsteht, erstmal das, was du wusstest und das Abenteuer gestartet hast?
Ich wusste erstmal nur tatsächlich, ich habe angefangen wirklich einfach mit dieser Szene, wie dieser junge Mann dort einfach liegt. Das war so, das kam so, als ich mir überlegt habe, so ich will ein Delta Green Abenteuer schreiben, und da war das Erste, was so aufgepoppt ist, tatsächlich, ist halt dieser tote Drogendealer. Und dann habe ich mir natürlich dann überlegt, also was ist der Hintergrund? Warum liegt er da? Wie ist er da hingekommen? Das war sozusagen der nächste Schritt um den Hintergrund zu formulieren. Das muss aber nicht unbedingt als nächster Schritt sein. Das kann auch deutlich später erst kommen, wenn man eigentlich schon weiter in der Entwicklung des Abenteuers ist, wenn man andere Szenen entwickelt hat. Also da bin ich sehr chaotisch, würde ich sagen. Ich springe auch immer hin und her zwischen den verschiedenen Szenen und wechsle da auch mal ein bisschen. Deswegen ist die Linearität ist schon da in einer gewissen Weise, aber da wird auch viel wieder umgeworfen, so in meinem Kopf. Und ich springe sehr, sehr viel zwischen, ich habe jetzt Szene 2 vorbereitet und jetzt verändere ich aber nochmal den Hintergrund, weil mir das besser gefällt oder so.
Wo ziehst du diese Inspiration her und also was ist dann wirklich, ab welchem Punkt kannst du das konkret fassen, was da dann tatsächlich passiert ist und wie definierst du, ob das für deine Spieler spannend sein könnte? Weißt du, wie ich meine? Also wie, weil das ist das, was für mich an dieser Story interessant ist. Alles andere, Szenen und Räume und Personen, sind ja nur Mittel zum Zweck, um am Ende herauszufinden, wie kann dieses eigentlich nicht mögliche jetzt hier passiert sein, ne?
Genau. Also da liegt natürlich viel einfach an Beschreibung der Szene, dass es erstmal halt natürlich interessant beschrieben ist. Und wenn ich es für mich selbst im Hinterkopf habe, ich habe einen bestimmten Ablauf, wie ist das denn eigentlich passiert? Konkret, um jetzt im Beispiel zu bleiben, habe ich mir überlegt, also es gibt eine junge Frau, die in der Nacht ein Ritual durchgeführt hat und dann einen finsteren Dämon beschworen hat, der eben diesen jungen Drogendealer dann halt ermordet hat, ihn dann hinfortgetragen hat. Dieser Dämon kann fliegen und der hat den Toten dann einfach ein paar hundert Meter weiter da dort fallen lassen, sodass es dort halt keine Fußspuren und keine klaren Hinweise gibt, wie der da fallen, wie der da hingekommen ist. Und
wie früh bist du auf diese Story gekommen jetzt? Also du sagst, ja. Oder musstest du dafür erst zwei, drei andere Szenen machen oder wie bist du auf diese Story gekommen?
Ja, das ist eine sehr gute Frage. Also die Inspiration kam tatsächlich dann daher, wo ich habe diese Szene gehabt und dann habe ich mir überlegt, okay, wie kommt der da hin? Und ich wusste, dass ich so im Hinterkopf habe, okay, es ist Neuengland, ich würde ganz gerne irgend so ein bisschen was mit Witch Cult machen, also mit Hexenkulten. Mhm. Das hatte ich so im Hinterkopf, aber noch nicht ausformuliert, für mich selbst noch nicht klar. Also wie schon gesagt, es ist so ein bisschen so ein random, chaotischer Prozess, wo es immer so hin und her geht bei mir, immer so zwischen den einzelnen Gedanken. Und dass ich tatsächlich dann gedacht habe, okay, wie kommt der da hin? Und dann war das tatsächlich so ein Schritt für Schritt. Und an der Stelle kann zum Beispiel auch, finde ich, Kaufabenteuer oder Kaufmaterial sehr hilfreich sein, wenn man dann zum Beispiel, ich habe es jetzt in diesem Fall nicht gemacht, aber das ist ja auch ein Hinweis, wenn man jetzt einfach so ein Cthulhu-Buch oder sowas zur Hand hat, ne, wo irgendwelche Monster beschrieben werden, kann man da so ein bisschen durchblättern und vielleicht findet man da irgendwas, was sagen, oh ja, das könnte ein gutes Monster sein, wenn ich jetzt nicht selbst schon was im Hinterkopf habe. Ne? Sich einfach ein bisschen inspirieren lassen, so ein bisschen mit offenen Augen durch die Rollenspielwelt gehen, dann findet man in der Regel da schon Inspiration, was da passieren kann. Aber wie gesagt, das ist halt auch kein linearer Prozess, das ist halt, das ist zuerst da kommt das und da kommt das und das und das und jeweils, wenn ich meinen einen Schritt abgeschlossen habe, ist der Schritt dann fertig, sondern es ist wirklich bei mir so ein Vor und Zurück.
Aber trotzdem, wenn ich das jetzt nochmal zusammenfasse, kann man schon sagen, dass du erstmal, sag ich mal, eine sehr visuelle Inspiration hast, ne? Also du hast diese Szene, du hast im Prinzip ein Rätsel aufgeworfen, wie kommt der es dahin, wie konnte das passieren und dann, ob das jetzt linear oder unstrukturiert ist, aber trotzdem gehst du halt erstmal für dich auf eine kleine detektivische Reise und versuchst dann einen interessanten Fall zu bauen, wie dieses Verblüffende passiert ist. Ja, das ist so das, was ich jetzt gerade da mitnehme, dass du praktisch eigentlich das, was deine Spieler hinterher im Abenteuer machen, erstmal für dich selber machst und praktisch so eine möglichst spannende, gute Erklärung suchst, die in dein Setting passt, die zu dieser Situation führt, die du ursprünglich auf Papier gebracht hast, richtig?
Ja, sehr schön zusammengefasst, ja.
Ja. Aber jetzt haben wir schon mal so überlegt, wie wir eigentlich aus einzelnen Inspirationen Abenteuer entwickeln. Was ich dann nochmal ergänzen möchte, ist, dass eine gute Geschichte natürlich auch immer mehrere Akte hat. Du hast es neulich auch so schön beschrieben für das Finale deiner Kampagne, dass du eine 5-Akt-Struktur gewählt hast. Klassiker sind ja so die 3 Akte und ich glaube, als ich das begriffen habe, jeder Kinofilm, ja, besteht aus 3 Akten und 12 Szenen. Ja, das ist so die Grundlage. Und als ich dann das mal begriffen habe, war es mir halt auch dadurch dann super möglich, halt auch immer Abenteuer zu bauen, die diesen Aktschema folgen, ne, von dem Anfang und Setting the Scene und Einleitung über den Mittelteil, wo es eben Konflikte, Rückschläge, Struggles gibt, hin zum Ende, wo die Helden dann obsiegen und aufgrund ihrer eigenen Verwandlung dann den Gegner final zur Strecke bringen. Das hilft mir super, auch dann aus all den Fragmenten, die ich habe, die Ordnung in das Abenteuer reinzubringen, sodass dann natürlich am Tisch eine logische Linearität entsteht, ohne dass ich mich schon, ne, auf eine feste Geschichte festgelegt habe.
Ja, und also ich würde sagen, so richtig erfahren und richtig gut, gute Spielleiter und Spielleiterinnen und Abenteuerentwickler sind die, bei denen das sozusagen, die müssen darüber nicht mehr nachdenken. Das, weißt du, das fließt dann einfach so, vielleicht improvisiert, aber vielleicht auch mit so ein paar Punkten vorher aufgeschrieben, ausgedacht. Aber das fließt dann einfach so raus. Die müssen nicht mehr überlegen, also ich will das jetzt so in drei Akte aufbauen, sondern das fließt dann so automatisch. Und ich meine, vielleicht am Ende unserer Reise die besten Spielleiter der Welt zu werden, sind wir ja dann auch.
Also ich sag mal, was ich oft bei jungen Spielern dann erlebe, was da so ein bisschen vielleicht auch reinspielt, ist, dass die sich unheimlich viel Sorgen machen, dass sie eine Geschichte vorbereiten und dann machen ihre Spieler irgendwas ganz anderes und dann geht die Geschichte flöten. Ja? Ich glaube, dieses zu verstehen, wie eine Geschichte funktioniert, also da hilft es auch wirklich, Literatur zu lesen. Wie ist denn eine klassische Geschichte aufgebaut? Was ist denn eine Heldenreise? Ja, da gibt es ganz fantastische Bücher, auch aus dem Kino- und Theaterwelt. Ich glaube, wenn ich das habe als Rüstzeug, dieses Grundverständnis, dann muss ich mich nicht mehr dafür wappnen, dass meine Spieler die linke oder nicht die rechte Tür oder nach Hause gehen, wenn ich meinen wichtigsten NSC präsentiere, sondern ich habe tatsächlich, wie du sagst, verinnerlicht die Struktur des Geschichtenerzählens. Und das hilft mir beim Abenteuerschreiben halt auch ungemein, ja, weil ich weiß, was ist das Outcome meines ersten Aktes? Was muss das Outcome meines zweiten Aktes sein? Und was kann im dritten Akt passieren, damit es interessant bleibt? Und wie ich dazu komme oder wie sich die Geschichte entwickelt, um zu diesen, ich sag mal, Übergabepunkten zu kommen, ist dann völlig wurscht. Da können die Spieler machen, was sie wollen. Und das bereite ich für mein Abenteuer auch überhaupt nicht vor. Ja.
Mhm. Mhm. Ja.
Also, wenn wir unsere Tipps oder unsere Erfahrungen mal zusammenfügen, mit denen wir eigentlich all unsere Abenteuer schreiben, dann ist es egal woher, du hast eine Inspiration und aus der entwickelst du deine Geschichte und die Geschichte entwickelst du so, dass du sie selber gerne erleben würdest. Mhm. Ne? Das ist so dieser erste Schritt. Und dann haben wir gesagt, als zweites Element, wenn du eine Struktur, eine Erzählstruktur verinnerlicht hast, egal ob das drei Akte sind oder fünf Akte. Aber in dem Moment, wo du weißt, wie eine Geschichte erzählt wird, dann musst du gar nicht das Abenteuer perfekt vorbereiten, sondern dann reicht es aus, wenn du deine Kernelemente kennst und dann entsprechend halt am Tisch die Geschichte in so einer, ja, in einem Narrativ, in einer Narrativstruktur halt rüberbringst. Und das dritte Thema ist, dass du halt im Lauf deiner Abenteuervorbereitung halt dann einzelne Details, wie zum Beispiel Orte oder NSCs oder sonst was, eigentlich nicht linear entwickeln kannst und Notizen machen kannst. Und da muss meiner Meinung nach auch nicht jeder NSC bis ins Detail ausgeschrieben sein, sondern ich glaube, da ist es ganz gut, wenn man sich so Zettel macht, ne, mit kleinen Eckpfeilern, auf die man dann zurückgreifen kann, wenn es im Spiel notwendig wird.
Absolut, absolut, ja. Ja. Ich hätte vielleicht nur noch hinzugefügt, dass man halt offen sein soll, selbst wenn man jetzt irgendwie halt ein Abenteuer vorbereitet hat, dann wirklich einfach offen sein darauf, was die Spieler machen. Und es gibt ja diesen schönen Spruch, irgendwie kein Plan überlebt den Feindkontakt. Und so ähnlich ist es ja beim Rollenspielen auch. Also man kann ja irgendwie Ideen haben und die Spieler haben dann andere und dann go with the flow, einfach, wenn es sich gut anfühlt, wenn es sich richtig anfühlt. Aber auch das kommt mit Erfahrung, einfach zu sehen, wie geht es weiter. Zu dem Tool, also ich habe ganz viele verschiedene Sachen ausprobiert. Das meiste war eher so ein bisschen Low-Tech, also von kleinen Büchlein, handgeschriebene Büchlein, bis hin dann einfach halt Word-Dokumente. Aber was ich jetzt eine ganze Zeit lang probiert habe, war mit OneNote. Das war mir dann aber ein bisschen zu clumsy, ein bisschen zu einfach zu groß, zu viel. Und was ich dann entdeckt habe über den Lazy GM, der wahrscheinlich von vielen Leuten, die das hier hören, bekannt sein wird, ist ein Michael Shay, ein amerikanischer Rollenspielautor, der seinen eigenen YouTube-Kanal hat. Und der hat eben dieses Buch rausgebracht, The Lazy Dungeon Master's Guide oder sowas. Also ist absolut zu empfehlen, seine Perspektive aufs Abenteuer vorbereiten, auch wenn man da noch ein bisschen tiefer einsteigen will, was wir heute gesprochen haben. Und der hat eben darauf hingewiesen, dass er jetzt Obsidian benutzt, ein ein Wissensmanagement-Verwaltungssystem, wo man einfach so kleine Notizen anlegen kann, die dann so ein bisschen hierarchisch ordnen kann. Und das ist alles, basiert alles auf so ganz einfachen Texteditoren. Es gibt eine Online-Möglichkeit, dass es online synchronisiert wird, aber ansonsten bleiben die ganzen Dateien auf dem Ordner. Und also das würde ich einfach für Leute, die sich dafür interessieren, einfach mal reingucken, wie dieses Obsidian funktioniert. Wir können da auch gerne einen Link setzen in Show Notes zu dem Tool selbst, aber eben auch zu den Infovideos von Michael Shay. Da würden wir jetzt nichts Eigenes machen. Da gibt es einfach mittlerweile schon so viel gute Sachen draußen. Das wäre dann redundant. Aber genau, das benutze ich und bin damit sehr zufrieden. Zum Kampagnengestalten, für NPCs einzelne Notes schreiben und halt das ganze Abenteuer vorbereiten.
Ja, sehr schön. Da stelle ich mir jetzt vor, wie damals Dave Arneson 1906 oder vielleicht früher seinen Temple of the Frog geschrieben hat. Ich glaube ja tatsächlich, dass er angefangen hat, einfach eine Dungeon Map zu machen. Ja, dass ich gedacht habe, was sieht cool aus, wo kann ich welche Räume nebeneinander packen, was ist da drin. Dass er wahrscheinlich auch so eine Art Zetteltechnik hatte und gesagt hat, okay, hier wäre es doch geil, wenn die Falle drin wäre, hier wäre es doch toll, wenn der Gegner drin war. Und sich dann vielleicht, so wie wir es eigentlich heute beschrieben haben, Connect the Dots, ja, überlegt haben, wie bringe ich das alles zusammen, was ergibt eine Geschichte, die ich meinen Charakteren erzählen kann. Also ich glaube tatsächlich, dass die hohe Kunst des Abenteuerschreibens von damals und von heute sich nur unterscheidet, vielleicht auf Basis der Reflektiertheit, der Masse an Informationen und Inspirationen, die wir haben. Aber ich könnte mir gut vorstellen, dass Temple of the Frog genauso entstanden ist, wie wir das heute beschrieben haben, oder? Was denkst du?
Kann sein. Vielleicht hat er auch genauso wie ich mit meiner Bloodline-Kampagne einfach gesagt: Oh, Temple of the Frog ist so ein geiler Titel, da muss ich ein Abenteuer dazu schreiben.